Ermittlungen gegen die Szene laufen. Also alle Leute, die möglicherweise irgendwann die drei Angeklagten mal gekannt haben, werden als Zeugen geladen und sollen halt Aussagen machen, was natürlich nicht läuft, aber es wird probiert. Und es hat natürlich auch einen Effekt, nämlich einen Einschüchterungseffekt. Eine Besonderheit dabei ist, dass die sozusagen die prozessuale Stellung dieser Zeugen nicht so eindeutig ist. Also nach jedem Zeugen kommt also ein Polizeibeamter, der seine Erkenntnisse zu diesen Zeugen ausbreitet. Das heißt, vom Autounfall bis zu Demonstrationen, alles aus dem Leben dieses Zeugen erzählt, sodass im Grunde auch dieser Zeuge Beschuldigter ist, also materiell von seinem Status her. Hier aber in dem Prozess als Zeuge gegen die Genossen aussagen soll, also was natürlich zu einer erheblichen einfach Verunsicherung führt. Und das, denke ich, ist auch geplant. Also sozusagen eine flächendeckende Ermittlung, um in alle Winkel des Widerstands vielleicht eindringen zu können. Das, denke ich, ist so das Ziel dieser Sache.
Ja. Sind das so in etwa die Besonderheiten oder sagen wir mal so die qualitativen Sprünge der Aufstandsbekämpfung jetzt in den Prozessen selber?
Man müsste vielleicht noch, also ja, das würde ich schon sagen, ist, sagen wir mal, vom Repressionsapparat das Ziel, also flächendeckend die Keule zu schwingen, sage ich mal. Das korrespondiert oder hängt zusammen mit Strafprozessrechtsänderungen, die gelaufen sind. Eine habe ich schon genannt, der Strafrahmen ist erhöht. Die zweite auf dem Gebiet des Prozessrechts ist, dass die Politik aus diesem Prozess fast vollständig eliminiert werden soll. Ich meine, das ist immer ein Versuch und wir müssen halt versuchen, das was dagegen zu setzen. Aber vom Staat her ist es konzipiert, dass die Politik halt rausgehalten werden soll. Es ist so, dass in der Bundesrepublik bestimmte Formen der Beweisaufnahme eingehalten werden müssen. Und da war es bisher halt so, dass auch der politische Hintergrund der unseren Mandanten vorgeworfenen Aktionen in den Prozess einfloss. Das ist jetzt durch Änderungen des Prozessrechts abgeschafft. Man braucht also keine Schriftstücke, wie etwa Bekennerschreiben, zu verlesen. Man kann alles gewissermaßen durch Hand auflegen in den Prozess einführen und braucht im Grunde zu der ganzen Sache kein Wort zu sagen. Und das ist so, man will halt diese Prozesse als normalen Kriminalprozess führen, dadurch, dass man halt Fingerabdrücke sichert oder ähnlichen Firlefanz macht und jedes Wort über den Hintergrund dieser Sachen vermeiden. So, das ist zwar jetzt nicht neu, aber in der Ausformung im Gesetz war das ein qualitativer Sprung, das festzuschreiben, dass das auch geht.
Ja, wir glauben, dass der große Stammheimer Prozess damals gegen die vier nicht,
ja,
sicherlich als Symbol für einen politischen Prozess in den Nachkriegsjahren in der BRD mindestens angesehen werden kann.
Ja.
Und wir glauben auch, dass der Staat eine große Niederlage mit diesem Prozess einstecken musste, weil es ihm nicht gelungen ist, diesen Prozess eben zu entpolitisieren.
Ja.
Das heißt also, trotz Morde wie an der Ulrike und dem Holger, Isolationsfolter und die verschiedensten Angriffe auch gegen die Verteidigung, ist es ihm nicht gelungen, die Genossen aus der RAF als entweder Idioten in den Gerichtssaal zu schleppen und in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass eigentlich nur irgendwelche Verrückten solche Ideen entwickeln können, sondern dass es in diesem Prozess den Genossen und der Verteidigung gelungen ist, die politische Geschichte aufzuzeigen und ein politisches Symbol auch in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu prägen, nicht?
Ja.
Und das hat ja derart eingeschlagen, dass Schmidt dann nach diesem Prozess gesagt hat, so einen Prozess wird es nie mehr geben.
Genau, das sehe ich im Grunde auch so wie du. Schmidt hat gesagt, so einen Prozess darf es nicht mehr geben, weil der erste Prozess war geplant als die Generalabrechnung mit der Guerilla. Man hat gedacht, na gut, es waren jetzt ein paar Anschläge, hat es gehofft zumindest, da machen wir einen Prozess und dann ist die Sache fertig, um es mal so auszudrücken. Das hat, also die Geschichte straft diese Ansicht Lügen. Und natürlich hat es dann in der Folgezeit weiterhin Prozesse gegeben, wo immer dies wieder das Thema war. Also der Staat hat immer wieder gesagt, Dies ist jetzt die Generalabrechnung. Das war auch so beim Prozess gegen Brigitte Mohnhaus und Christian Klar. Auch das sollte die Generalabrechnung sein. Und sie ist es im Grunde nie geworden, weil gegen die Kontinuität des revolutionären Widerstandes und auch des bewaffneten Kampfes hilft halt ihre Propaganda nicht. Sie haben alles versucht, es so zu machen. Und darin gehört auch die Entpolitisierung der Prozesse. Aber im Grunde ist es ihnen nicht gelungen.
Die Situation für die politische Prozessführung ist natürlich durch diese Situation erschwert, das ist ganz klar, nicht? Und mich würde es Wunder nehmen, was für Möglichkeiten denn heute für euch noch bestehen, überhaupt politische Inhalte in die Prozesse reinzutragen. Also was sind eure Strategien, soweit ihr überhaupt darüber sprechen könnten wollt? Und was für Perspektiven seht ihr da?
Ja, das ist im Grunde eine sehr schwere Frage, weil wir eigentlich da auch nicht einig sind. Natürlich wird es immer schwerer, die Inhalte unserer Mandanten in die Prozesse zu tragen. Was auf jeden Fall unsere Aufgabe ist, also die Aufgabe der Verteidiger, ist erstens der Schutz der Mandanten. Also wir haben es ja mit zwei Sachen zu tun. In einem laufenden Prozess einmal der Schutz der Mandanten in der Haft und zum Zweiten der Versuch, ihre Inhalte auch öffentlich machen zu können. Da ist natürlich das, was ich als ersten Punkt gesagt habe, das ist eine Daueraufgabe für uns und da sehe ich im Grunde auch so als Verteidiger mein Hauptfeld, während im Prozess die Sache immer schwieriger wird. Gut, man muss, sagen wir mal, findig sein oder auch sich was ausdenken. Das heißt, es gibt natürlich immer noch Lücken, wo wir auch intervenieren können und sozusagen die Gefangenen zu Wort kommen lassen können. Dass das enger wird, ist richtig, aber sagen wir mal, ein Rezept kann ich da jetzt nicht sagen. Uns wird sicherlich irgendwas noch einfallen.
Sicher, da zweifle ich nicht. Hör mal, ich schlage vor, also wir haben jetzt ziemlich viel geredet.
Ja.
Und du hast sehr interessante Sachen erzählt. Ich würde vorschlagen, dass wir hier mal ganz kurz eine Pause mit einem Musikstück machen.
Ja, ist gut.
Und nachher vielleicht weiterfahren, indem dass wir noch die Angriffe, die gegen die Verteidigung laufen.
Ja.
Und dann vielleicht noch eine weitere wichtige Schiene der Aufstandsbekämpfung neben Mord, nämlich die ganzen Dissoziierungsprojekte.
Ja.
Nicht?
Ist gut, ja.
Machen wir das so?
Ja, machen wir.
Gut.
Okay.
Das ist vom Livanelli Giura gsi.
Also, und wir machen hier mit unserem Gespräch mit Gerd weiter. Und zwar gehen wir jetzt über auf einen weiteren relativ wichtigen Aspekt in der Verhinderung, dass politisch authentische Momente von Gefangenen nach außen treten können, nämlich der ganze Angriff gegen die Verteidigung, also gegen die Leute, die zum einen im Gerichtssaal mit den Gefangenen den politischen Prozess führen und zum anderen aber auch eigentlich die sind, die mit ihnen immer in einem direkten Kontakt stehen. Es hat, das haben wir auf jeden Fall hier so gehört, in letzter Zeit wieder einige Sachen dazu gegeben in der BRD. Ich nenne vielleicht ganz kurz zwei Stichworte und möchte dich fragen, ob du was mehr dazu sagen kannst. Das eine ist, dass eine Anwältin aus Hamburg, dass gegen sie ein Strafverfahren erhoben worden ist, und zwar in einem Zusammenhang mit einem Spitzel. Und das zweite wäre, dass wir gehört haben, dass eine Brandgeschichte gegen das ein Büro gelaufen ist.
Ja, ja. Man muss vielleicht so anfangen, also ich schätze es auch so ein, dass die Verteidiger zurzeit also immer mehr im Grunde in die Schusslinie geraten. Das läuft allerdings nicht so wie etwa 77, also relativ mit Pauken und Trompeten und der große Schlag, sondern es wird hier einfach im Moment anders eingeleitet, denke ich, nämlich sozusagen, dass ein Netz gesponnen wird. Also es geht los, es wird ein Verfahren eingeleitet gegen eine Kollegin. Die ganze Geschichte ist etwas lang und auch kompliziert, man kann das vielleicht so zusammenfassen. Die Kollegin verteidigt einen, ich nenne das mal sozialen Gefangenen, der sich politisiert hat, und verteidigt gleichzeitig auch Gefangene aus der RAF. Dieser Häftling wird entlassen und fängt nach seiner Entlassung an, durch die BRD zu reisen und Anschläge vorzubereiten. Irgendwann wird er verhaftet oder stellt sich, das ist noch etwas unklar, und macht dann halt umfangreiche Aussagen. Die Aussagen laufen dahin halt, dass die Kollegin, gegen die jetzt ermittelt wird, gewissermaßen ja, ihm Sachen zur Verfügung gestellt hat, aufgrund derer er sich dem revolutionären Widerstand angeschlossen hätte. So mal ganz kurz. Es ist relativ klar, dass das ein Spitzel ist. Ob er es vorher schon war oder geworden ist, ist unklar. Ist, denke ich, auch egal. Jedenfalls läuft gegen diese Kollegin ein Verfahren wegen Werbens für die RAF. Das Büro ist durchsucht worden, die Privatwohnung ist durchsucht worden. Im gleichen Zuge sind etwa 20 Wohnungen von Privatleuten in der BRD durchsucht worden. Es hängt aber irgendwie noch relativ dicht mit diesen Spitzen zusammen. Sodass ich denke, solche Sachen werden einfach jetzt in der Folgezeit noch häufiger passieren, um dann irgendwann die Verteidigung tatsächlich ausschließen zu können. So, das ist vielleicht so als Einschätzung. Es läuft gleichzeitig noch ein anderes Verfahren gegen einen Berliner Kollegen. Es hat auch mit dieser Sache zu tun. Da ist allerdings keine Durchsuchung gewesen, aber es läuft ein Ermittlungsverfahren, und das reicht nach deutschem Recht zumindest schon, um diese Leute von der Verteidigung von Gefangenen aus der RAF auszuschließen. Das heißt also, der Anfangsverdacht nach Mittäterschaft, so nennt sich das, rechtfertigt also den Ausschluss aus Strafverfahren. Die andere Schiene, die sich mehr auf der Schiene des schmutzigen Krieges bewegt, also des Staatsschutzkrieges, ist zum Beispiel die Sache mit dem Brandanschlag in Hamburg, wo wir natürlich nicht sagen können, ob es einer war, ob es tatsächlich ein Anschlag des Staatsschutzes war. Auf jeden Fall müssen wir das auch in Erwägung ziehen. Da ist also von dem Verteidiger, der im Moment in Stammern verteidigt, halt ein Brandanschlag auf seinem Büro mit totaler Verwüstung als Folge entstanden. Das ist natürlich klar, dass schüchtert ein oder soll einschüchtern, und zur gleichen Zeit macht das eben auch arbeitsunfähig. Also wenn meine Unterlagen weg sind, muss ich halt erstmal aufhören, oder es wird zumindest sehr erschwert. Gleichzeitig sind halt, sagen wir mal, mysteriöse Einbrüche in Büros von Kollegen erfolgt. Teilweise ist auch was weggekommen, Geld oder Briefmarken oder wie auch immer, teilweise aber auch nicht, sondern es ist einfach deutlich, dass was gesucht worden ist. So, das sind im Grunde die Sachen, die im Moment laufen. Auf beiden Ebenen, sowohl justiziell als auch auf der Ebene des Staatsschutzes, Also mal von Bespitzelung oder Observationen ganz abgesehen, die wir im Grunde schon kennen, ist das so etwas ein neuer Anfang gegen uns Verteidiger vorzugehen. Ja. Jetzt habe ich etwas den Faden verloren, weil ich so lange geredet habe.
Nein, aber es war sehr interessant. Ich möchte einfach vielleicht.
Ach so, ich wollte, warte nochmal, was ich noch vergessen habe, was da reingehört, denke ich, ist auch jetzt das Infobuch, das ist euch sicherlich bekannt in der Schweiz, hier beschlagnahmt und verboten worden ist. Und dass im Zuge dieser Beschlagnahme auch ein Ermittlungsverfahren gegen den Herausgeber, den holländischen Kollegen Bakker Schut, läuft, wegen Unterstützung.
Mhm, ja. Ich möchte da, also jetzt in Bezug auf die Aufstandsbekämpfung, kommen wir am Schluss nochmals darauf zurück, aber ich möchte noch eine weitere Schiene der Aufstandsbekämpfung hier jetzt ins Spiel bringen. Und zwar wird das ja auch für die BRD, das kennen wir aus Italien sehr gut, das Problem der Abschwörung, der ganzen Dissoziierung aktuell, nicht?
Ja.
Und wir glauben auf jeden Fall, dass eben Mord nur eine Linie ist, nicht? Und dass der Mord oder die Morde gezeigt haben, dass sie eben ihr Ziel nicht erreicht haben, dass die Kontinuität des bewaffneten Kampfes und der revolutionären Bewegung weiterhin besteht und nicht gebrochen werden konnte. Und neben diesem militärischen, nennen wir es mal so, Angriff, direkten Angriff, die revolutionäre Politik zu liquidieren, gibt es ja auch noch ein viel subtileres Moment, nämlich der Versuch, mittels politischer Argumentation von innen her die Bewegung zu zermürben. Das heißt also, dass innerhalb des Bewegungsspektrums, wie weit man dann immer dieses auch fasst, versucht, grundsätzlich Fragen an diese Politik zu stellen. Und dazu sind natürlich Leute, die ausgestiegen sind, die geeignetsten, auch die gefährlichsten. Soweit, also das würde ich mal sagen, sind sicher zwei parallel verlaufende Schienen, die in engen Zusammenhang gestellt werden müssen. In der BRD läuft ja zurzeit diese Kampagne, und zwar, soweit wir es mitgekriegt haben, hat der Spiegel auch diese Texte veröffentlicht von diesem Krisenstab, was eigentlich auch als offene Morddrohung interpretiert werden kann, also in Form von kritischen Journalismus. Und andererseits aber, und wir glauben eben, dass das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille ist, die Dissoziierungskampagne der Grünen, die Amnestie für Abschwörer verlangen und mit der SPD oder Teile der SPD, die für den Dialog mit Aussteigern plädieren, und nicht zuletzt Cohn-Bendit, der sich da in dieses Geschäft ja auch eingemischt hat. Kannst du vielleicht zu dieser Entwicklung was sagen?
Ja, also so wie du es eingeleitet hast, finde ich es im Grunde richtig. Also es ist für uns eine etwas neue Erfahrung. Wir hatten es bisher hauptsächlich halt tatsächlich zu tun mit der harten Linie, würde ich mal sagen, die sich halt in den Prozessen ausdrückt, in unheimlich hohen Strafen und so weiter. Und ich meine aber auch, dass jetzt sozusagen als neues Konzept in der Aufstandsbekämpfung das, was du eben gesagt hast, dazukommt. Und das kann man, glaube ich, auch jetzt gerade um den 18.10. relativ gut nachvollziehen. Also es läuft ja im Moment also eine riesige Propagandaschlacht. Es geht also bis in die Boulevardpresse, wo der alte Dreck halt verbreitet wird. Zur gleichen Zeit, denke ich aber, haben Kräfte im deutschen Staatsschutz erkannt, dass nur mit der harten Linie oder mit dem Draufschlagen im Grunde nichts zu retten ist. Sie haben einfach erkannt, dass der Widerstand trotzdem gewachsen ist und dadurch nicht klein zu kriegen ist. Und es wird jetzt angefangen, diese subtileren Methoden einzusetzen. Also jetzt konkret zum 18.10. ist es so, wir haben also im Grunde die Fortsetzung der alten Hetze, die wir seit 17 Jahren kennen, in der Presse.
Mhm.
Das ist aber, wo halt die Gefangenen aus der RAF als einen Haufen Chaoten dargestellt wird, der Widerstand ebenso und uns etwas auf die psychologisierende Ebene geschoben wird. Zur gleichen Zeit haben wir aber, das hast du mit dem Spiegel gesagt, so eine ja, so eine pseudokritisch-demokratische Erörterung des, der Vorgänge 77. Also da wird schonungslos referiert, was alles gewesen ist, mit dem Effekt aber, dass rauskommt, es war ein Ausnahmezustand. Es war einfach eine Ausnahme. Ja, das ist so dieser kritisch-demokratische Journalismus, der da sein Quäntchen zur Aufstandsbekämpfung auch beiträgt. Die dritte Sache ist diese Amnestie-Debatte. Also da haben wir einfach, und da spielen halt in der Bundesrepublik die Grünen eine ganz entscheidende Rolle, weil es von denen hauptsächlich aufgegriffen wird, unter dem Deckmantel noch sozusagen für die Gefangenen zu sein. Da fordern also die Grünen Abschaffung der Sonderhaftbedingungen, um natürlich mit dem Ziel, um den Leuten den Ausstieg, so nennen sie es, zu ermöglichen, und sagen ganz klar, solange es die Gefangenen gibt, haben wir das Problem des Terrorismus. Also mit wir meinen die Grünen in der BRD sich und den Staat. Und diese Formulierung an sich, wenn man die mal fortdenkt, ist im Grunde liquidatorisch. Das heißt genauso gut, die Gefangenen müssen weg. Wie ist egal. Ob wir sie integrieren können, dann ist es halt besser für uns. Auf jeden Fall müssen sie weg. Und das ist im Grunde in der Konsequenz liquidatorisch. So muss ich das hier mal bezeichnen. Ob das so subjektiv bewusst so gemacht wird oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Jedenfalls spielen sie ihren Teil in dem Konzept mit. Und das wird ja im Grunde auch schon aufgegriffen von den bürgerlichen Parteien. Also bis zum Bundesinnenminister geht diese Abschwörersache. Der sagt auch schon, na gut, in Einzelfällen ist der Gnadenerweis nicht ausgeschlossen. Und das ist genau diese Linie. Dass halt versucht wird, auf dieser Ebene in die Bewegung einzudringen. Und dazu kommt natürlich auch das, was du mit Cohn-Bendit gesagt hast, wo ganz offen deutsche Grüne mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten und versuchen, in die Szene einzudringen, sodass wir also da eine ganz geballte Ladung im Grunde im Moment haben, die auch neu ist. Die Amnestie-Debatte gab es zwar schon länger, aber in dieser Schärfe ist das eigentlich, ist es schon neu und gerade jetzt erst angefangen. Dazu kann man vielleicht auch nochmal sagen, als Beispiel, es gab unter anderem Briefe des Verfassungsschutzes an bekannte, also ehemalige Häftlinge zum Beispiel, oder halt bekannte Genossen, wo Log-Angebote gemacht wurden, also was weiß ich, setz dich mit uns in Verbindung, du kriegst 1 Million Mark, also ganz offen versucht wurde zu kaufen, das ist eine andere Schiene. Die nächste Schiene in diesem Zusammenhang wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei euch bekannt ist, dieser Brief der Brüder Braunmühl an die RAF, die ja, also, ja, hohe Wellen geschlagen hat bis ins Parlament. Also auf dieser subtilen Ebene im Grunde ganz vielfältige Versuche einzudringen und sozusagen ergänzend zur harten Linie auf dieser Ebene zu versuchen, hier die Aufstandsbekämpfung zu betreiben.
Ja.
Ja, vielleicht so.
Ja, das ist sehr gut, was du da erklärt hast. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch etwas beifügen. Hier in der Schweiz, ich weiß nicht, ob ihr das in der BRD mitgekriegt habt, ist in großen Tageszeitungen ein Inserat erschienen, das aufgegeben worden ist von privater Seite sozusagen. Und das Inserat fordert auf, Leute also zu informieren, falls man etwas weiß über verschiedene Punkte in der sogenannten Anti-TE-Bekämpfung in Westeuropa. Also da geht es um die AD, da geht es um die Roten Brigaden und da geht es um den palästinensischen Widerstand, nicht?
Ja.
Also da werden die Leute aufgefordert, sich zu melden, und zwar gibt es in den verschiedensten Städten der verschiedensten Länder Telefonnummern, die angegeben worden sind und offeriert wird bis zu 1 Million.
Ja.
Das scheint auch eine breit angelegte Aktion zu sein, nicht? Also
ja.
Das zur Information. Ich weiß nicht, ob ihr das in der BRD...
Nein, das wussten wir nicht. Und also so läuft es hier bisher jedenfalls noch nicht gelaufen.
Ja, mich hat das einfach ein bisschen an diese Briefgeschichte, die du erwähnt hast, erinnert.
Das stimmt, ja.
Gerd, ich habe noch keine Frage an dich.
Verstehst du mich?
Ja.
Also von Ihrer aus können wir irgendwie eine Verlagerung feststellen in der Aufstandsbekämpfung. Also sie ist subtiler geworden, sie richtet sich vielmehr auch gegen die politischen Momente. Also ja. Früher ging es irgendwie darum, den zu finden, der einen Knarr im Sack hat.
Genau.
Und heute geht der Angriff gegen die Bücher, gegen Leute, die politische Inhalte vermitteln, etc.
Ja, sehe ich im Grunde auch so, ja.
Siehst du auch so?
Ja, also es ist natürlich, das, was du am Anfang gesagt hast, bleibt. Das bleibt als Linie. Natürlich ja. wird das weiter versucht. Und wenn man das hinkriegt, wird auch entsprechend zugeschlagen. Dass diese Subtilere eben zielt tatsächlich im Grunde, denke ich, auf eine intellektuelle Zersetzung politischer Begriffe auch.
Ja.
Also das machen halt Leute wie Cohn-Bendit oder diese Alt-68er, die sich einfach ja, mit einem eigenen Bewusstsein auf die Politik setzen und einfach Verwirrung stiften, will ich mal sagen. Intellektuell politische Verwirrung stiften. Und das zielt natürlich auch auf Leute, die anfangen.
Mhm.
Wo einfach Begrifflichkeiten verschüttet werden sollen, die jetzt wieder gesucht werden müssen. Und zielt auf, ja, ich meine, es ist einfach so, der Widerstand, der revolutionäre Widerstand wächst. Das ist einfach eine Tatsache. Und die Kontinuität ist da, dann nützt das ganze Reden nichts. Aber die Versuche auf dieser Ebene sehe ich auch so wie du, ja.
Mhm. So als Konsequenz irgendwie. Als sie die großen Verhaftungen gemacht haben, 72 jetzt, haben sie ja geglaubt, also das Problem sei weg vom Tisch.
Ja, ja, ja. Na gut, die Geschichte hat sie widerlegt.
Ja.
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 Ich glaube, wir sind soweit am Ende, nicht? Oder hast du noch was, das du gerne sagen möchtest?
Im Grunde habe ich auch nichts mehr. Ich habe sicherlich viel vergessen, was gesagt werden müsste, aber ich denke, wir können es auch so lassen. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, also mich freut es einfach zum Beispiel, dass in der Schweiz Sachen zu hier laufen, weil wir also auch die internationale Solidarität dringend brauchen, zum einen. Zum zweiten ist einfach, also der Internationalismus bei uns ist einfach ein ganz wichtiges Gegenstück zum Internationalismus der Gegenseite, ne?
Mhm.
Die Versuche, die hier laufen, in anderen Ländern auch laufen, ist eine Tatsache. In Spanien wird versucht, die Gefangenen zu isolieren, was vorher nicht so war. In Italien läuft ganz extrem diese Subtillinie, wie wir sie eben besprochen haben. Und ich denke halt schon als Ausfluss einer gemeinsamen Planung, einer europäischen Strategie.
Ja, das sehen wir auf jeden Fall auch so.
Und da halte ich es halt für unheimlich wichtig, wenn wir halt ja eben entsprechend reagieren. Das geht nur, wenn wir eben auch europäisch denken.
Ja, also diesen letzten Satz von dir, oder vielleicht ist es auch nicht der letzte, auf jeden Fall, diesem Credo kann ich mich oder können wir uns ganz sicher anschließen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eben auch international austauschen, was die Strategien, die konkreten Strategien des Gegners sind, weil eine bessere Kenntnis ist die Voraussetzung für politisches Handeln, würde ich sagen.
So sehe ich das auch, ja.
Also.
Okay.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, tschüss.
Tschüss, danke.
Ja.
Oh, this is a Lou Reed song.